Seelsorgerin. Und als ich gebeten wurde, die Predigt zu halten, habe ich mir natürlich überlegt, welchen Text nimmst du, was kannst du bringen, jetzt auch in dieser Krisenzeit. Und da wurde mir wichtig, als ich im Gespräch war mit einigen Leuten, wie wichtig es zu tun ist, wichtig es ist, dass wir als Christen mit unseren Kräften haushalten. Wir haben oft sehr hohe Ansprüche an uns selber, von dem, was wir als Christen leisten müssten, was wir bringen sollen, Jesus ähnlicher werden. Und das finde ich ganz toll. Wir sind Vorbilder. An uns soll die Welt erkennen, dass wir seine Kinder sind, weil wir Liebe haben untereinander. Aber das bringt uns manchmal auch unter Druck. Unter einen Riesendruck, so wirklich gute Hinweiser auf ihn zu sein. Und manchmal machen wir so einen richtigen Wettkampf daraus, sehr perfekt zu sein. Wir werden Jesus ähnlicher, aber wir werden ihn nie erreichen. Wir werden nie perfekt sein. Jesus ging auf Menschen zu. Jesus kümmerte sich, als er hier auf der Erde war, um leibliche Menschen, die ihm vor die Füße gestellt waren. Und es waren manchmal Menschen, mit denen andere nichts zu tun haben wollten. Prostituierte, Zolleintreiber, die sehr unbeliebt waren, Menschen, die der Abschaum der Gesellschaft waren. Und er wurde deshalb auch mal gefragt, wieso gibst du dich mit diesen Leuten ab? Und er sagte, gerade für diese bin ich gekommen. Nicht für die Gesunden, sondern die Kranken brauchen ihren Arzt. Ihm ähnlicher werden, ihm nachfolgen, diese Menschen zu sehen, die Menschen, die uns Gott als Mitmenschen auf den Weg stellt. Das ist wichtig. Aber wir neigen als Christen wirklich oft dazu, uns zu verausgaben. Wir sind unzufrieden mit dem, was wir tun. Wir stoßen an unsere körperlichen und auch geistig und geistlichen Grenzen. Und manchmal überschreiten wir sie auch. Und das merke ich oft in der Seelsorge. Da kommen Menschen, die sind ausgebrannt zu mir. Und immer wieder kommt mir eine biblische Geschichte, ein Beispiel Jesu in den Sinn, was sie wahrscheinlich schon von Kindheit an kennen. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Jesus erzählt und das eingebettet ist in eine große Lehre, die Jesus uns mitgibt. Ich lese uns aus der neuen Genfer Übersetzung aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 10, Vers 25 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist nun mein Mitmensch? Wer ist mein Nächster? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er vom Wegelagerern überfallen, die plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt es sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch behandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Jesus wird herausgefordert. Ein Gesetzeslehrer, einer, der sich mit dem mosaischen Gesetz sehr gut auskennt, stellt ihm die Frage, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine an sich sehr gute Frage. Was muss ich tun, um mit Gott wieder so verbunden zu sein, um ewiges Leben zu haben? Was kann ich dazu tun? Augustin sagt mal, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Eigentlich sind alle Religionen dieser Welt Mittel, um mit diesem Gott, mit unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat, der eine Beziehung mit uns haben will, wieder in Verbindung zu geraten, wieder eine Einheit zu bilden, die verloren ging. Und da ist die Frage, ja gut, was muss ich denn dazu tun? Aber der Gesetzeslehrer, der denkt, ich muss alles machen, ich muss alles schaffen, ich muss die Gebote einhalten, ich muss mir das Leben, das ewige Leben verdienen. Er sah in Jesus eigentlich eine Gefahr. Jesus hielt nicht die Gebote so ein, wie sie es gewohnt waren damals. Das Sabbatgebot legte er ganz anders aus. Für wen ist der Sabbat geschaffen? Der Sabbat für dich? Für den Sabbat? Er fragte nicht aus ehrlichem Interesse. Aus dem Interesse, ich möchte wieder diese Einheit zu meinem Herrn haben. Er wollte einen theologischen Disput. Er wollte diesen besonderen Menschen, der da vor ihm stand, überführen, um zu sagen, okay, er lehrt wie ein Sektierer. Ihm dürft ihr nicht nachfolgen. Er ist ein Sektierer. Er führt uns auf Abwege. Und Jesus fällt aber nicht darauf rein und lässt sich nicht in so einen theologischen Disput reinziehen, sondern er sagt, was genau steht dazu im Gesetz des Mose? Das, was du so gut kennst, das, was du angeführt hast. Und der Gesetzeslehrer, wir merken, der ist sehr gut ausgebildet. Er fasst dieses Gesetz des Mose folgendermaßen zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Allen deinen Gefühlen. Von ganzem Herzen. Und Luther sagt mit ganzer Seele, dein ganzer Mensch, mit ganzer Hingabe, mit allem, was du hast, mit deiner Kraft, und mit deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Als Jesus mal gefragt wurde, was eigentlich das Gesetz ausmacht und das Wichtigste wäre, nennt er genau dieses, ich sage immer, Dreifachgebot der Liebe. Liebe den Herrn, deinen Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Damit ist alles zusammengefasst, was und wer, ja, was die Liebe ausmacht. Der Gesetzeslehrer merkt jetzt auf einmal, hoppla, ich wollte jetzt diesen Mann herausfordern und jetzt werde auf einmal ich herausgefordert. Schaffe ich das? Liebe ich Gott, den Nächsten, mich selber? Auf einmal kommt er ins Nachdenken und er muss sich verteidigen. Er kommt aus der Rolle des Herausforderers in die Rolle des Herausgeforderten und er fängt an, sich zu verteidigen. Ja, wer ist denn mein Nächster? Wer ist mein Mitmensch? Gibt's da nicht die berühmten Ausnahmen? Im mosaischen Gesetz, die Juden hatten immer gewisse Ausnahmen, wo man ganz legal mal auch ein Gesetz verändern konnte, etwas übertreten konnte. Und daraufhin kommt diese Beispielgeschichte Jesu vom barmherzigen Samariter. Mir geht's mit dem barmherzigen Samariter manchmal so, dass ich denke, das ist wirklich passiert. Es ist eine Geschichte, die Jesus erlebt hat. Aber nein, Jesus bringt da was auf den Punkt. Er spitzt was zu. So macht er es immer in seinen Gleichnissen und will uns damit ein Beispiel geben, was veranschaulichen, auf eine erzählende, narrative Art und Weise. Ein Priester, ein Mensch, der zum Stamm der Leviten gehörte, ein Nachkomme Aarons, hatte seinen Tempeldienst hinter sich gebracht und war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Es ging bergab. Jerusalem liegt auf dem Berg. Jericho liegt ziemlich tief im Jordantal. Ich habe nachgelesen, sogar es soll die tiefstgelegene Stadt der Welt sein, 250 Meter unter Meeresspiegel. Also es ging jetzt schön bergab. Er und auch der Levit, beide kommen sie vom Tempel aus Jerusalem. Beide hatten sie Gottesdienst gefeiert, vielleicht ein Jahresfest, vielleicht waren sie ganz, ganz erfreut noch von dem, was sie erlebt hatten. In Jericho gab es eine Priestersiedlung. Da wohnten einige Priester, obwohl es einige Kilometer von Jerusalem entfernt ist, so um die 40 bis 50. Die nahmen sie unter die Füße, einmal im Monat, manchmal auch seltener. Und es lag nun so eine Hochzeit hinter ihnen. Ja, wir haben uns getroffen, wir haben miteinander Lieder gesungen, Psalmen gebetet. Vielleicht hat der Priester selber gepredigt. Normalerweise zogen die Leute in Karawanen oder mit einer Pilgergruppe nach Jerusalem hoch, weil dieser Weg nach Jerusalem, der führte durch enge Täler, durch Schluchten und da waren viele Wegelagerer und Räuber unterwegs. Die Leute, die von Jerusalem kamen, waren oft Leute, die entweder Geld gemacht hatten oder Waren mitgebracht haben wieder. Es war ein Handelszentrum. Oder aber die, die von Jericho nach Jerusalem zogen, hatten Geld bei sich, um in Jerusalem einzukaufen. Es lohnte sich, Räuber zu sein in der Ecke. Von daher hatten viele Angst vor einem Überfall. Und diesem Menschen, diesem Verletzten, der da lag, war es passiert. Er war ausgeraubt worden, nackt bis aufs Hemd und er lag er nun, hilflos, bedürftig, halbtot geschlagen. Und diese Levit und auch der Tempeldiener, der Priester, gingen an ihm vorbei. Sie schauen an ihm vorbei, von ihm weg. Sie wollen sich vielleicht nicht verunreinigen. Es war damals so, dass wenn ein Priester oder ein frommer Jude mit Tod, mit Krankheit in Berührung kam, musste er sich wieder reinigen, wurde er kultisch unrein. Vielleicht wollten sie das vermeiden. Vielleicht hatten sie auch noch Angst, die Wegelagerer liegen noch irgendwo auf der Lauer und könnten mir jetzt oder uns auch was tun. Auf alle Fälle machen sie einen großen Bogen, gehen auf die andere Seite und eigentlich machen sie sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Kennen wir das auch? Schauen wir auch manchmal weg? Wenn jemand da liegt, wenn jemand bedürftig ist. Ich muss sagen, ich muss manchmal auch weggucken, wenn ich sehe, was im Fernsehen kommt. Wenn ich zum Beispiel die Flüchtlinge sehe oder Kinder, die in Not sind und wo ich dann manchmal denke, was kann ich denn tun? Aber manchmal weiß ich auch, ich brauche Augen, um zu sehen, was dahinter steht. Wer ist denn mein Nächster? Wem kann ich Nächster sein? Also diese zwei haben es nicht gesehen. Und das Gleichnis spitzt sich zu. Jetzt kommt der Samariter in den Fokus. Ein Fremder. Samariter waren damals sehr, sehr unbeliebt. Die kamen fast auf gleicher Stelle mit Hunden. Hunde waren damals wirklich, das war ein ganz schlimmes Schimpfwort. Samariter waren ein Volk, was bei der Eroberung Israels, als sie von den Assyrern weggeführt wurden, blieb ein Rest Juden im Nordreich und im Südreich zurück. Die haben sich vermischt mit den neuen Leuten, die da eingeführt wurden, mit den Assyrern. Und da hatten sich nicht nur Völker gemischt, sondern auch Kulturen und auch die Religion. Die Samariter, die glaubten an Gott, ein Stück weit, an den Gott, der im Tempel in Jerusalem ist, den Gott Israels, den Gott Abrahams. Aber sie hatten auch noch die assyrischen Gottheiten mit drinne. Und die Juden machten einen Bogen um diese Samariter. Auch manchmal einen Bogen um das Gebiet der Samariter. Jesus ließ sich mal extra mit einer Samariterin ein. Sie hatten keinen Kontakt. Und gerade einer dieser Menschen, der so unwürdig schien, der bekommt Mitleid. Der sieht diesen halbtot geschlagenen, ausgeraubten Menschen, wie er da liegt und hilflos ist. Und sich nicht mehr rühren kann. Und er steigt von seinem Reittier. Es kann ein Pferd gewesen sein. Ich denke immer eher an einen Esel. Aber es war ein Reisender. Es kann sein, war vielleicht auch ein reicherer Mensch. Er steigt vom Pferd oder vom Esel, von seinem Reittier, geht in den Dreck dieser Straße, dieses Weges, macht sich schmutzig. Er holt sein Erste-Hilfe-Set aus dem Sattel. Da war Öl dabei, da war Wein dabei. Wein, Alkohol zum Desinfizieren von Wunden und zum Auswaschen. Öl zum Heilen, heilendes Öl. Und er hat auch noch was zum Verbinden dabei. Als er diesen Menschen diese erste Hilfe zuteil werden hatte lassen, hebt er ihn auf sein Reittier und selber läuft er nebenher. Also er leistet allererste Hilfe. Das erinnert uns an Jesus. Jesus, der selber alles tut, alles gibt, was er hat, um uns zu retten, um uns zu helfen, um zu desinfizieren. Er legt manchmal auch den Finger in eine Wunde, um uns erkennen zu lassen, da stimmt was nicht. Aber er hat auch dieses heilende Öl dabei. Dieser Samariter nimmt jetzt diesen Mann auf seinem Reittier mit zu einer Herberge in ein Gasthaus. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der mir so unendlich wichtig ist. Wenn Menschen vor mir sitzen und ausgebrannt sind, immer für andere etwas tun, sich unendlich einsetzen und ja, nicht mehr weiter wissen und nicht mehr weiter können. Dieser Samariter bleibt die Nacht über im Gasthaus, versorgt diesen Mann und dann geht er weiter. Er hinterlässt 2 Denare, er hinterlässt 2 Tageslöhne, damit der Gastwirt diesen Verletzten weiter versorgen kann. 48 Stunden lang, 2 Tageslöhne. Und er verspricht ihm, wenn es nicht reicht, ich komme zurück. Ich muss wieder nach Jerusalem. Dann bezahle ich dir auch noch mehr. Er hat die erste Hilfe geleistet. Und jetzt gibt er diesen Menschen ab. Jetzt legt er die Verantwortung auf den, dem Geholfenen selber und auf diesen Wirt, der zur Hilfe werden kann, der weiterhin ein Bett zur Verfügung stellt, die Wunden verbinden kann, dem Mann was zu essen gibt. Das ist das Wichtige. Er lässt los. Er hält das aus, zu sagen, und jetzt überlasse ich die Verantwortung jemand anderem. Jetzt gebe ich diesen Menschen ab und macht sich auf den Weg weiter. Was er tut, Reisender, Urlaub wird er, glaube ich, nicht gemacht haben, aber vielleicht auch Urlaub. Und geht seinen anderen Verrichtungen nach. Wer ist mein Mitmensch? Wer ist mein Nächster? Der, den Gott mir vor die Füße legt, ja. Und ich darf auch sicher sein, dass mir Gott, dass er weiß, wen er mir vor die Füße legt. Wer mir wichtig wird. Wem ich helfen, wem ich dienen kann. Aber er überfordert mich nicht. Ich habe eine gewisse Verantwortung, Ersthelfer zu sein, ja. Ich darf das, was mir mein Herr mitgegeben hat, an Gaben, diesem Menschen zugutekommen lassen. Das ist sowohl die erste Hilfe jetzt vom physischen her, als auch das Geld, was er mir zur Verfügung gibt. Und dann muss ich nicht der Retter dieses Menschen sein. Das ist Jesus. Das ist unser Herr, der alles für uns getan hat. Ich darf die Verantwortung loslassen und abgeben. Und da hakt's bei uns oft so sehr, dass wir denken, wir müssen jetzt für alles zuständig sein, für alles Verantwortung übernehmen, bis ins allerletzte Kleine mich wirklich hingeben. Und ich komme nicht mehr raus aus dieser, du müsstest doch, ein guter Christ tut das, aus das, was ich vielleicht mal gelernt habe von meinen Eltern, im Kindergottesdienst und ja, vielleicht auch in mancher Predigt schon gehört habe. Und dann stoße ich an meine Grenzen, wenn ich das nicht tue, wenn ich anfange zu fest zu klammern und selber dieser Retter sein zu wollen. Dann komme ich an das Ende meiner Kraft. Dann komme ich oft auch an das Ende oder an meine Grenzen und oft über meine Grenzen hinweg. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hatte, zu 2 und 2, zum Heilen, zu predigen, kamen sie zurück und wollten erzählen, was sie alles getan hatten. Und sie haben vieles erlebt, Wunder erlebt. Und Jesus sagt zu ihnen, ruhet ein wenig, macht mal Pause, ruht euch aus. Es ist jetzt nicht dran, jetzt wieder mordslos zu brechen, aktiv zu werden, sondern achtet auf euch, tut euch auch was Gutes. Jesus selber hat sich immer wieder zurückgenommen. Er hat immer wieder gebetet, sich auf den Berg zurückgezogen oder anderswohin, um die Gemeinschaft mit seinem Vater zu suchen. Wollen wir mehr sein als Jesus? Da dürfen wir uns ein Beispiel dran nehmen. Er macht es uns vor. Verausgabt euch nicht. Ich bin noch da. Ich bin der Retter. Du musst nicht der Retter sein. Und das muss ich mir oft selber sagen. Wenn Leute vor mir sitzen, die hilfsbedürftig sind. Ja, bis zu einem gewissen Grad, ja, ich darf Ersthelfer sein. Aber ich muss nicht die ganze Verantwortung auf mich nehmen. Wenn ich alles auf mich nehme, die ganze Verantwortung, dann werden die Menschen, die mir anvertraut sind, wurden abhängig von mir. Und ich mache mich eigentlich an ihnen schuldig. Ich werde zu einem Co-Abhängigen. Ich werde zu jemandem, der einen anderen bevormundet, der für einen anderen Entscheidungen übernimmt, die er selber übernehmen müsste. Manchmal ist es ja auch schön für jemanden, der verletzt wurde. Ich kann mich erinnern als Kind, wenn ich krank war, dann durften, also auch mein Bruder und ich, wir durften im Wohnzimmer sein, nicht in unserem Zimmer, auf der Couch liegen. Es gab ein bisschen, es gab mal Orangensaft, den es sonst nicht gab. Es war was Besonderes. Das war, da könnte man sagen, das war schön. Da wurden wir mal richtig umsorgt, richtig gepflegt. Und dann hat man so einen Krankheitsgewinn. Ja, wenn ich krank bin, dann werde ich gesehen. Dann bin ich jemand Besonderes. Dann wird sich um mich gekümmert. So mancher, der so übermäßig versorgt wird, übermäßig betuddelt wird, bemuttert wird, versorgt wird, lässt sich fallen und übernimmt keine Eigenverantwortung mehr. Er überlässt sie seinem Retter, seinem Helfer. Und der ist irgendwann überfordert. Ich kann dem anderen nur helfen, wenn ich ihn auch wieder auf die eigene Füße stelle. Wenn ich ihm auch wieder Mitverantwortung für sein Leben übergebe. Wenn ich ihm sage, du, ich helfe dir jetzt. Ich helfe dir vielleicht auch, oder ich helfe dir ganz bestimmt aus der ersten Misere hinaus. Das kann finanziell sein. Das kann sein, dass ich mit ihm auf Ämter gehe. Weil wir haben einen Sozialstaat und ich bin dankbar, in Deutschland sind wir sehr gut abgedeckt. Es gibt Lücken überall, aber wir sind gut abgedeckt. Ich kann jemandem helfen, auf ein Amt zu gehen, Anträge zu stellen, ein Formular auszufüllen. Das tue ich gerne mit demjenigen. Auf einen Arzt aufmerksam machen, wenn jemand psychische Probleme hat. Vielleicht auch mal mit ihm einen Schritt gehen zum Psychiater hin. Aber der Mensch selber muss es wollen. Er darf daran arbeiten. Er hat wieder eigene Verantwortung. Und ich darf meine Verantwortung meinem Herrn weitergeben. Ich darf für den anderen beten. Ich darf da für ihn da sein, indem ich ihm den Weg aufzeige. Aber gehen muss ihn der andere selber. Auch als Jesus auf der Erde war, gab es in Israel noch Aussätzige. Es gab Kranke in Israel. Es gab Not in Israel. Es wurden nicht alle auf einmal, zack, gesund. Und es war ein wunderherrliches Leben. Wir sind hier jenseits von Eden. Jesus hat geholfen, es wurde hingewiesen auf das, wie es sein kann, wieder mit Gott in Verbindung zu sein, wieder diese Einheit zu haben, wieder diese Gemeinschaft zu haben, die Beziehung. Ja, und dazu hat er die Wunder genutzt und hat er seine ganze Kraft eingesetzt. Mancher meint auch, okay, wie steht es jetzt im Zusammenhang mit dem, was wir vorher gelesen haben? Dieses mosaische Gesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Schon da drin steckt genau das, was Jesus mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters ausdrückt. Liebe den Herrn, deinen Gott. Augustin hat mal gesagt, wenn du das tust, liebe und dann tu, was du willst. Wenn du deinen Blick auf ihn ausgerichtet hast, auf deinen Herrn, dann hat es Auswirkungen, dann ist es ganz normal. Du bist Salz, du bist Licht dieser Erde. Du musst es nicht werden. Wenn Christus in dir lebt, sein Heiliger Geist in dir lebt, dann wird es so sein. Liebe an allererster Stelle deinen Gott. Stell ihn an die erste Stelle. Und liebe deinen Nächsten. Den dir der Herr in den Weg stellt, vor die Füße legt. Ja, liebe ihn, sieh ihn mit liebenden Augen an. Kehre dich nicht ab, mach keinen Bogen um ihn herum. Und lass dir zeigen, wer das ist. Gottes Geist macht uns das klar. Mir wurde das schon so oft klar gemacht, du ruf doch mal bei dem oder jenem an. Wir kamen ein Mensch in Erinnerung, wo ich mal ein Päckchen hingeschickt habe, einen Brief hingeschickt habe, vorbeigegangen bin. Und wenn ich es getan habe, kam ganz oft, es kam jetzt genau zur richtigen Zeit. Das hat mir gut getan. Es war wichtig. Das war ein Anstoß in die richtige Richtung. Wenn ich das spüre und höre, tu's. Aber vergiss nicht, liebe dich selbst. Deinen Nächsten wie dich selbst. Auch ich bin mir Nächster. Manche von uns denken, ich bin minderwertig. Ich habe gar nicht den Respekt, die Achtung verdient. Aber ich bin genauso wertvoll wie der Hilfsuchende. Ich darf mich auch selber schützen. Es wird von mir sogar erwartet. Liebe deinen Nächsten, aber auch dich selber. Sag auch Ja zu dir. Du, mit allem, was du bist, mit deinem Nicht-Perfekt-Sein, mit deinen Grenzen, ja, hab dich lieb, weil der Herr dich lieb hat. Wie soll ich jemanden nicht lieben, den unser Herr lieb hat? Wer ist mein Nächster? Jesus ändert diese Frage des Menschen, dieses Gesetzeslehrers so um, dass er sagt, wer hat gehandelt? Wer war diesem unter die Räuber gefallenen der Nächste? Wem bist du Nächster? Nicht wer ist der andere, der mein Nächster ist, sondern wem bin ich Nächster? Für wen soll ich da sein? Das ist eine ganz andere Blickrichtung. Da werde ich vom anderen und von meinem Wegweisen von mir auf mich gerichtet. Wem kann ich dienen? Für wen soll ich da sein? Da wird aus diesem, Jesus wird herausgefordert, werde ich auf einmal herausgefordert. Jesus spielt den Ball zurück und fragt mich. Und dann sagt dieser Gesetzeslehrer ganz richtig, der barmherzig war, der Erbarmen hatte mit diesem unter die Räuber Gefallenen, der erste Hilfe geleistet hat. Der Fremde, der sagte nicht der Samariter. Das Wort hat er schon gar nicht in den Mund genommen. So sagt uns das Jesus im Gleichnis, sicher ganz bewusst. Der Erbarmen hatte, sagt er. Der war der Handelnde. Der war diesem anderen der Nächste. Und dann sagt Jesus wieder und spielt den Ball wieder an diesen Gesetzeslehrer zurück. Dann handle danach. Dann tu, was du jetzt erkannt hast. Dann sei du, frag du dich. Wem bin ich Nächster? Wem kann ich dienen? Für wen kann ich da sein? Und der Mann geht seines Weges. Und wir wissen, dass da endet das Gleichnis. Was wohl, wenn Jesus das weiter erzählt hätte, gekommen wäre, ob der Mann sich verändert hätte? Wir wissen es nicht. Steht in seiner Verantwortung. Aber er wusste, was Sache ist. Wem darf ich Nächster sein? Für wen kann ich da sein? Um das noch so ein bisschen zu verdeutlichen und uns vielleicht in Erinnerung zu rufen, habe ich eine Maske mitgebracht, die wir ja jetzt zurzeit immer bei uns haben, mitnehmen, um andere zu schützen. Wem bin ich Nächster? Diese selber genähte Maske oder auch eine ganz einfache Maske, die schützt mich nicht. Viren sind viel zu klein. Die passen da super durch. Null Problem. Aber ich kann jemand anderen schützen damit. Ich kann für meinen Nächsten Verantwortung übernehmen, Hilfe leisten, indem ich ihn schütze. Indem die Aerosole nicht frei durch die Welt fliegen, sondern geschützt sind. Ich arbeite auch als Seelsorgerin und in der sozialen Betreuung in einem Altersheim. Alle, die dort arbeiten, alle Angestellten tragen Maske. Und das ist manchmal ganz schön, bei der Hitze ganz schön schlimm. Und mir beschlägt es dauernd die Brille, weil je heißer es einem wird, umso wärmer wird der Atem und dann beschlägt es einem immer die Brille. Es ist unangenehm. Ich mache das aber nur und ich sehe es auch nur ein, weil ich die Bewohner schütze. Diese Risikogruppe der Alten. Von denen droht mir eigentlich keine Gefahr. Die sind schon so lange in Isolation, sind alle durchgetestet, sind Corona-negativ getestet. Ich tue es um ihretwillen. Wem bin ich der Nächste? Und vielleicht, ich dachte, manchmal ist es ganz gut, wenn man so einen kleinen Anstoß hat. Wenn Sie das nächste Mal so eine Maske aufsetzen, wenn Sie in den Supermarkt gehen, zum Einkaufen, irgendwo anders hin, wo man die 1,50 Meter oder 2 Meter nicht einhalten kann, ziehen Sie die Maske auf, dann denken Sie dabei an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wem bin ich der Nächste? Wem darf ich Nächste sein? Wem darf ich dienen? Wen hat mir unser Herr vor die Füße gelegt? Und auch darum beten, dass ich es erkenne und handle und tue. Und dann auf unseren Herrn Jesus Christus hinweise, der letztendlich der Retter ist. Wieder loslassen den anderen, in Eigenverantwortung stellen und auf den Weg schicken. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus Christus, für dieses Beispiel, was du uns gegeben hast, für dieses Gleichnis. Du überforderst niemanden von uns. Du hast uns Gaben gegeben, aber auch Grenzen. Danke dafür. Danke, dass du uns lieb hast, dass du uns respektierst. Gib uns auch diese Gewissheit, dass wir selber wichtig sind, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir auch uns als Nächste sehen dürfen. Gib du uns dieses dreifach Gebot der Liebe ins Herz, dich an allererste Stelle zu stellen, unseren Nächsten und uns selbst zu lieben. So geh du mit uns jetzt. Amen.